Willkommen bei BA Texter, eine Marke der BA Text. In einer Welt, die gerade auch bei uns tollerweise längst sehr digital ist, ist eines dennoch besonders wichtig: Reden. Denn Reden hilft. Und weil wir Teil der globalen B Corp-Bewegung sind, sprechen wir zum Beispiel gern über Nachhaltigkeit, auch in unserer Branche und ihre Effekte. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und immer wieder über innovative Ansätze in allen Bereichen unseres Jobs. Und zwar mit euch, mit lauter einflussreichen Köpfen der Branche. Unsere Geschäftsführerinnen Arne, Nele und Uli freuen sich darauf, mit euch gemeinsam tief in die Themen einzutauchen, die unser Jetzt bewegen, die Zukunft prägen und entdecken, wie nachhaltiges Wirtschaften, Frauen in Führungspositionen und bahnbrechende Ideen die Welt verändern. Lehnt euch zurück und lasst euch anzünden von den Geschichten und Einsichten unserer Gäste auf dem Weg in eine bessere Zukunft.
Ich freue mich diesmal sehr, einen alten Freund und einen großartigen Experten zu begrüßen, Carsten Czeski von der ING. Willst du ein paar Worte zu dir sagen, Carsten?
Ja, hallo Uli. Ganz kurz. Wir kennen schon auch seit über 30 Jahren gemeinsames Hobby, gemeinsames Studium gepflegt, zusammen eigentlich im gleichen Haus gewohnt. Carsten Czeski, Chefvolkswirt der ING in Deutschland. Ich habe noch nicht mal gerechnet. Ich bin schon seit 17 Jahren bei der ING. In meinem vorigen Leben war ich Beamter in den Niederlanden beim Finanzministerium, bei der Europäischen Kommission. Wow, und ich beschäftige mich dann jetzt doch schon seit einer extrem langen Zeit mit der Weltwirtschaft, vor allem der europäischen Wirtschaft, Notenbanken, Finanzmärkten und alles, was so dazu gehört.
Ja, und das wird ein spannendes Gespräch, weil die Welt der Wirtschaft ist ja gerade in Bewegung. In Deutschland läuft es nicht so gut, wie es früher mal lief. In den USA ist gerade die neue Regierung am Antreten. Was bewirkt denn, fangen wir mit USA an, was erwartest du aus dem, was da aus USA kommt und sich da verändert?
Ja, genau. Damit beschäftige ich mich ja leider Gottes täglich oder mit Donald Trump wahrscheinlich wieder stündlich oder minütlich. Was wir eigentlich dann machen, wir bauen Szenarien, ganz ehrlich, ne, weil man jetzt einfach noch nicht weiß, was passieren wird. So ein Basisszenario ist eins, in dem ich Donald Trump sehr ernst nehme. Also alles das, was er auch im Wahlkampf gesagt hat, wird er versuchen umzusetzen. Ja, das ist erstmal der politische Analyst. Warum? Weil er freie Fahrt hat. Ja, er hat die Mehrheiten im Kongress. Er ist vorbereitet, er ist ein bisschen extremer und er hat meiner Meinung nach erstmal so 1 bis 1,5 Jahre Zeit, um eigentlich ohne Gegenwehr seine Politik durchzusetzen. Was wird es sein? Das ist Handelskrieg oder Zölle, da haben wir schon viel von gehört, da wollen wir glaube ich noch ein bisschen gleich weiter drüber sprechen. Das ist aber auch, was ich meine, eine Industriepolitik. Also das heißt Steuersenkung in den USA, die ja schon niedrig sind, aber die soll noch weiter runtergehen. Das ist Deregulierung, ja, mit seinem Kronprinz Elon Musk. Weniger Bürokratie wollen wir auch gerne haben in Europa. Das ist aber auch nochmal niedrige Energiepreise. Das ist auch wieder ein Wegziehen von ESG, von Nachhaltigkeit. Da wird auch noch eine schärfere Einwanderungspolitik kommen, bis hin zu Deportation. Und das alles bedeutet, wenn man ganz zusammenfasst, dass kurzfristig die US-Wirtschaft wahrscheinlich noch besser laufen wird. Ja, das wird einfach nochmal wieder Wirtschaftswachstum entfachen. Unabhängig, was das gesellschaftlich bedeutet, aber rein von der wirtschaftlichen Seite positiv für die US-Wirtschaft. Und leider Gottes für uns in Europa und vor allem in Deutschland negativ. Ja, weil nicht nur Zölle treffen uns halt in Europa, sondern auch diese Industriepolitik macht halt eine US-Wirtschaft im Vergleich zu einer deutschen Wirtschaft noch attraktiver. Und das weißt du wahrscheinlich auch aus dem Geschäftsleben. Ich sehe das auch in Kontakt, dass schon in den letzten Jahren, auch ohne Trump, als die USA noch diesen Inflation Reduction Act hatten, ja, was einfach nur Subventionen waren, um in den USA zu investieren, dass doch auch einige europäische Unternehmen damals schon gesagt haben, aufgrund der unsicheren Lage in Europa, also unsicher hinsichtlich Krieg in der Ukraine, aber auch unsicher hinsichtlich Energiepolitik, Energiepreise, Wirtschaftspolitik, orientiert man sich immer mehr in die USA. Und das, wenn das halt so weitergeht, und ich gehe davon aus, dass es unter Trump erstmal so weitergeht, dann höhlt das eigentlich ja die Wirtschaftskraft Europas noch weiter aus.
Und das sind ja keine rosigen Aussichten, aber das trifft ja auch auf ein Europa, was sich, und das wird ja auch überall gesagt und geschrieben, die letzten Jahrzehnte in Sicherheit gewiegt hat, auf die USA verlassen hat, da zwingend etwas tun werden muss, wahrscheinlich auch erpresst wird dazu, was zu tun und sich in einer eher zerstrittenen Zeit irgendwie zusammenraufen muss. Wie siehst du die Chancen, dass wir hier nach diesen 20 Jahren goldener deutscher Käfig, in dem wir gelebt haben, wo es besser gar nicht geht, dass wir hier wieder aus dem Knick kommen?
Ja, das wird nicht einfach. Ja, und ich weiß, du bist ja Optimist. Ja, aber ich versuche es am Ende noch ein bisschen optimistisch zu drehen. Aber weißt du, du hast ja schon ein bisschen angedeutet. Bleiben wir erstmal ganz kurz bei Europa und dann kann ich nochmal einzoomen auf Deutschland. Europa heißt es, ja, wurde in Krisen immer stärker. Und das stimmt, ja, wenn man die anschaut, Euro-Krise oder Finanzkrise, Euro-Krise, das hat Europa immer näher zusammengerückt. Korrekt. Europa kann jetzt so ein bisschen akute Krise, ja, Europa konnte auch Pandemie letztendlich. Was Europa nicht so gut kann, ist, wenn es halt nur so eine unterschwellige Krise ist, wenn es also so langsam immer ein bisschen schlechter wird. Das kann Europa schlechter. Es gibt genug Empfehlungen. Ja, für alle, die hier zuhören, kann ich nur sagen, lest euch mal den Report von Mario Draghi durch. Ja, der hat im Herbst letzten Jahres einen großen Bericht geschrieben über die Wettbewerbsfähigkeit Europas und was getan werden muss, um Europa wieder wettbewerbsfähig zu machen. Dann geht es halt nicht nur um Investitionen, sondern es geht halt auch um Strukturreformen. Es geht darum, wie wir grenzüberschreitend besser zusammenarbeiten können. Ja, wie wir vielleicht dann auch mal mit Wettbewerbsgesetzen umgehen müssen, um halt Europa wieder stark zu machen. Was Europa, denke ich, definitiv machen muss, und das wissen wir auch, Verteidigungsausgaben. Ja, auch da, das wird definitiv kommen. Wie gesagt, dazu werden wir gezwungen, indirekt, aber es ist auch in unserem eigenen Interesse. Und das meiner Meinung nach so allgemein, wir müssten aufhören, das ist der erste Schritt, als Europa jetzt nur zu reagieren auf Trump. Also kommen dann Zölle, was machen wir denn dann, wenn der die Zölle macht? Was machen wir denn dann, wenn der jetzt wieder sagt, 5% vom Bruttoinlandsprodukt soll in die Rüstungsindustrie? Was ist, wenn der 6% sagt oder wenn der nur 3% sagt? Wir brauchen wirklich einen eigenen Plan. Ja, das wissen wir beide auch, aus dem Berufsleben, aus dem Sportleben noch einen eigenen Plan haben, ist gar nicht so verkehrt. Was müsste Europa machen? Also Europa müsste deutlich Geld auf den Tisch legen, um zu investieren. In Rüstung, in Infrastruktur, in Bildung, in Digitalisierung. Ja, Schlagwörter, die wir auch aus Deutschland kennen. Das kostet Geld, auch ganz deutlich. Da muss ich mir überlegen, wie finanziere ich es? Ja, entweder, wir hatten genau die gleiche Diskussion, die wir auch in Deutschland haben. Geht es rein über Ausgabenkürzung? Wird nicht klappen. Geht das dann über nationale Verschuldung? Wird nur in ein paar Ländern klappen, wie in Deutschland. Also von daher müsste man doch drüber nachdenken, um es über eine gemeinsame europäische Verschuldung zu machen. Was brauchen wir auch? Wir müssen halt doch wieder schauen, wie wir auch europäische Wirtschaftsriesen bekommen. Also wo sind die letzten großen Tech-Giganten? Wo sind die Startups, die dann irgendwie Weltspieler geworden sind? Wenn du mal nach Deutschland schaust, also was ist der letzte große Tech-Gigant in Deutschland gewesen? Das ist ein Unternehmen mit 3 Buchstaben, was also immer noch sehr gut ist, aber das ist auch schon 50 Jahre alt. So, wie bekomme ich das hin? Also ich habe auch immer noch, ich habe kluge Köpfe überall. Ich habe aber häufig, dass der Übergang von Uni in den Markt, an den Markt bringen von Ideen eher ein bisschen stockt. Das macht man eher in den USA. Also da muss ich dran arbeiten, dass ich die klugen Köpfe bei uns halte. Und ich muss dann versuchen, natürlich auch allgemein, ja, das sozialökonomische Modell Europas ein bisschen besser zu verkaufen. Ich spreng jetzt nicht den Podcast, weil ich kann auch durch Ewigkeiten weiterreden. Wie kriegen wir denn die Kurve? Das ist so ein bisschen, da wird Investition, Reform. Und ja, hört sich ganz bekannt an, kennen wir aus dem deutschen Wahlkampf gerade. Denn das ist das Interessante. Also wir sind in Deutschland, wir denken ja, wir sind einzigartig, Wir sind nicht so einzigartig. Also die wirtschaftlichen Probleme, die wir gerade in Deutschland haben, die gibt es auch im Rest von Europa. Halt nur nicht ganz so ausgeprägt wie bei uns in Deutschland. Ja? Warum? Weil wir natürlich sozusagen den größten Industrieteil haben. Aber ich sage auch mal, um es ganz einfach zu halten, wir sind nicht das einzige Land, das Autos produziert. Da gibt es auch noch ein paar andere in Europa. Wir sind nicht das einzige Land mit Energieriesen oder mit großen chemischen Unternehmen. Also es trifft auch andere Länder. Was wir in Deutschland und was Europa insgesamt komplett unterschätzt hat, ist die Konkurrenz aus China. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann sagen, das ist so ein bisschen so selbst gemacht, irgendwie zu wenig investiert, zu lange festgehalten an der schwarzen Null, Internet war Neuland allzu lang. Also so ein bisschen so, also in Deutschland diese Kombi zwischen Arroganz und Naivität. Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil wir sind doch schon so gut. Warum müssen wir uns verändern? Das kennst du vielleicht auch aus deiner Praxis. Ja, läuft doch. Ja, warum muss ich jetzt Innovation machen? Komm, ne? Never change a winning team. Und dann halt auch bei dem Blick auf China. Ja, hey, die können, das sind ja gar keine Autos, was die machen. Ja, also die werden ja nie mit uns konkurrieren können. Und Elektromobilität, das wird doch nie klappen. Und da hat man halt zu lange gedacht, dass China einfach ein super klasse Absatzmarkt ist und hat unterschätzt, wie strategisch China geplant hat. Ich weiß selber noch hier, wir hatten Mitte der 2010er auch Diskussionsrunden organisiert mit Firmenkunden, wo wir gesagt haben, was ist denn jetzt, Stichwort China, ist das jetzt ein Risiko für euch oder ist das eine Chance? Das war ja auch die Zeit, in der China halt stark in Deutschland investiert hat. Mhm. Dieses KUKA, also wahrscheinlich das ist ja ein Roboterunternehmen. Und da war einfach unisono die Antwort von großen deutschen Firmen, China ist durch die Bank weg eine Chance. Ja, das sind langfristige Investoren, die bringen uns das Geld und die öffnen uns die Tür in den chinesischen Markt auch noch. Industriespionage, Kopieren oder sowas kam irgendwie scheinbar gar nicht auf. So. Und jetzt stehen wir da und müssen uns an, und das ist halt die nächste Frage für uns, und das halt vor allem jetzt in Deutschland, weil der Wahlkampf jetzt tobt, aber auch für Gesamteuropa. Wie sieht unser Wirtschaftsmodell in der Zukunft aus? Ja. Ich kann das nicht beantworten, bin ich schlau genug dafür. aber es ist die Frage, ist dann, also müssen wir jetzt nur so ein bisschen ein paar Stellschrauben drehen? Also Energie irgendwie, ne? Jeder hat verstanden, Energie ist nicht so gut, also das müssen wir machen. Ja? So, dann haben wir natürlich, es gibt Parteien, die wollen wieder die Kernenergie zurückhaben. Dann gibt es Parteien, die subventionieren ein bisschen die Energie. Andere, die sagen, wir müssen jetzt nochmal erneuerbare Energie beschleunigen. So eine Stellschraube. Andere Stellschraube ist, okay, Investitionen haben wir zu wenig, haben wir auch verstanden, müssen wir auch was machen. Okay, Steuersenkung, die einen, Subventionen, die anderen. Ne? Aber die große Frage, die sich keiner stellt, ist, ist das Wirtschaftsmodell eigentlich noch intakt? Und ich mache mal ein Beispiel. Ja? Ich weiß nicht, wie alt dein Handy ist. Also, ne, nimmst dir ein altes Handy und sagst, oh, hier, na, iPhone, was auch immer, 10, ordentlich zerkratzt. Ja? Akku läuft auch nur noch eine Stunde, da musst du wieder neu aufladen. Und dann sagst du, das läuft ja nicht. Also, das mache ich, schicke es ja in so einen Laden, lass erstmal wieder schön aufmöbeln. Also, ja, refurbishen. So, das ist eigentlich, was wir jetzt machen. Aber ist dann der Chinese und der Amerikaner, wird er neidisch, wenn der unser refurbished iPhone sieht? Wahrscheinlich nicht. So, und darüber müssten wir eigentlich noch mehr nachdenken. Ja, wie bekommen wir es hin, um einfach so ein richtig, ich sag's mal, geiles, ja, darf ich bei meinem eigenen Podcast nicht sagen, ja, neues Wirtschaftsmodell zu haben, also so ein Telefon hinzubekommen, auf das alle anderen Länder wieder neidisch sind. Und das dauert eine Weile. Danach kratzen wir die Kurve. Wir können die Kurve wieder kratzen. Aber und dann auch nicht mehr. Das, was wir jetzt eigentlich doch so 10 Jahre ganz langsam, sukzessive nach unten gegangen ist, bekomme ich nicht in einem Jahr repariert.
Ja, das komme ich mal auf unsere Leistungssportsvergangenheit zurück, wenn du so ein Pausenjahr gemacht hast und wieder anfangen musst, ernsthaft um die Wette zu rudern oder zu kämpfen. Das tut ja am Anfang auch ganz schön weh, weil man das so ein bisschen verdrängt hat, wie anstrengend Konsequenz sein kann.
Ja.
Und Ja, das ist wohl leider so. Ich habe so diverse Interviews gesehen, weil ich das auch, was in der politischen Debatte gerade passiert, sehr interessiert verfolge, staunend, erschrocken und mich wundernd an vielen Stellen, weil auch da manche Dinge ignoriert werden, manche Dinge, die ganz klar sind, gehatet werden und andere Dinge gar nicht angesprochen werden, wo jeder weiß, die müsste man. Und weißt du, wir sprechen über Remigration statt über Integration, wo wir
Genau.
wahrscheinlich deutlich schneller mehr Wumms entwickeln könnten, aber das ist gerade nicht so trendy. Von daher vielen Dank für die Worte. So was denn, also du hast ja schon gesagt, bist nicht schlau genug für das neue Wirtschaftsmodell. Das mit dem Refurbischen habe ich verstanden. Ich glaube ja schon, dass es vor allem, wenn man der Wissenschaft glaubt, eine ganze Menge Dinge gibt, die in der Zukunft wichtig sind und getan werden müssen, wo wir mit unserem Ingenieurs-Know-how und einer Umstellung auch viele Arbeitsplätze transformieren können. Nun bewege ich mich in einer Startup-Umgebung und treffe dann auf mein Umfeld von Menschen, die das nicht so haben. Und da schockiere ich sie auch manchmal mit dem Wandel und wie das geht alles. Und nee, das kannst du doch nicht ernst meinen. Ich glaube, vor 10 Jahren, da haben die sich irgendwie, da war ich mal auf dem Kindergeburtstag, wo der Vater gerade erzählte, dass seine älteste Tochter irgendwo arbeitet beim Automobilhersteller, die sich damit beschäftigen, ob die Leute E-Autos fahren wollen.
Ja.
Und ich so, ey, die Frage ist doch durch. Was soll das denn? Das wird doch kommen, da gibt es doch gar kein Zurück mehr. Aber er war so stolz darauf, dass sie in diesem innovativen Bereich arbeitet, dass die sich schon damit beschäftigen. Und das zu transferieren, ist bei der deutschen Psyche, glaube ich, eine große Herausforderung. Aber wo liegt die Hoffnung, Carsten?
Ja, die Hoffnung liegt ja daran, dass ja auch immer, für alle, die jetzt zuhören, was ja noch, also wahrscheinlich auch noch, wenn Kunden von dir zuhören, ich meine, ich bin natürlich Makroökonom, ich muss immer ein bisschen überziehen, das heißt, ich mache es natürlich ein bisschen schwarz-weiß, ja, ich weiß natürlich auch, dass auch sicherlich so ein großes Land wie Deutschland, so eine große Volkswirtschaft unheimlich viele unterschiedliche Farben hat, viel mehr differenziert. Das heißt, ja, wir haben natürlich auch Unternehmen, die gut laufen, wir haben Sektoren, die gut laufen, wir haben auch Startups, aber wir haben es halt nicht in der Breite. Und du hast schon angesprochen, natürlich, wir haben noch gute Ingenieure. Also wir haben immer noch gutes technisches Know-how. Was wären dann so Bereiche? So, wir haben da auch zwar Rückstand, aber Robotics. KI, ganz deutlich. Ja, da sind wir jetzt vielleicht nicht mehr in der an der Forefront, also nicht die Entwickler, aber um es anzuwenden, sind wir auch mal gut gewesen. Ich meine, ja, das ist eine Geschichte, darauf muss ich weiter einsetzen. Grüne Technologie, erneuerbare Energien, ja, da haben wir natürlich auch in gewissen Bereichen auch große Marktanteile an China schon verloren, aber das bleibt natürlich eine Geschichte, mit der man punkten kann. So, da muss man wieder aufpassen, sollte man nicht wie unser noch aktueller Bundeskanzler dann sofort ein grünes Wirtschaftswunder versprechen. Ja? Aber natürlich ist das ein potenzieller Wachstumssektor. Ich meine, Automobil darf man natürlich auch noch nicht abschreiben. Wir werden weiterhin auch Autos brauchen. Da ist die Frage, ob man sich dann vielleicht ein bisschen mehr spezialisieren muss in ja, bestimmte Segmente. So, was sich dann auch noch weiterentwickeln muss, ist natürlich doch im Dienstleistungsbereich, ob das dann auch ja, Richtung App-Entwicklung ist, aber doch im Dienstleistungsbereich, denke auch, ja, auch versuchen, was unsere Nachteile sind. Wir sind so eine schnell alternde Bevölkerung. Warum drehen wir so einen Nachteil nicht in den Vorteil und werden einfach echt Experten in allen Geschichten, ja, die mit Gesundheit zu tun haben mit ja, der ganzen Technologie, neue Architektur, neuem Wohnen, rundum eine älter werdende Bevölkerung. Denn weltweit gibt es nur ja ein entwickeltes Land, was uns da ein bisschen voraus ist, Japan. Ja, aber alle anderen Länder könnten noch von uns lernen. Selbst China kommt demnächst halt in genau diese Altersstrukturfalle rein. Also, ne, das ist halt während die genau Healthcare, auch Biotechnologie. Da kann ich auch, weil also auch ne, chemische Industrie hat, ist natürlich auch nur weil die Energiepreise jetzt hoch sind und ein bisschen unsicherer sind, heißt nicht, dass die chemische Industrie weg ist. Also auch chemische Industrie bleibt natürlich eine extrem wichtige Schlüsselindustrie. Also da sind immer so ein paar Bereiche, ne? Und da habe ich natürlich mehr kleine Sachen, okay, Wasserstoffzellen, all solche Antriebsformen. Das reicht jetzt noch nicht, um irgendwie 84 Millionen wieder zu einem Wirtschaftswunder 3.0 zu helfen. Aber das sind immer wieder so kleine Oasen, in denen ich halt schon mehr auch wieder, also es geht nicht um Wachstum, sondern es geht um Wohlstand, weil den muss ich schaffen. Und andere werden doch auch immer noch, wir haben immer noch anders als andere Länder, wenn wir mal unsere Bildung wieder auf Vordermann bekommen können. Wir sind immer noch eines der wenigen Länder, wo halt Bildung relativ einfach und für nicht zu viel Geld zugänglich ist. So, das hat sich jetzt in den letzten Jahren natürlich auch verändert, verschlechtert schon. So, aber wenn wir das auch wieder hinbekommen, dann sind wir natürlich auch, wenn wir auch einen Bildungsdienstleister, ein Bildungsexportland. Also es gibt da unheimlich viele Bereiche, in denen ich schaffen kann. Wenn ich es nicht mache, ja, und das, was du gesagt hast, ne, wir sind in Deutschland ein bisschen veränderungsavers, mögen wir alle nicht so. Ne? Das erzählt mir meine niederländische Frau auch immer. Für mich muss alles gleich bleiben. Das ist super. Ja, das ist immer, vom Ruder ich auch immer noch. Ja, das auch kenne ich, ist alles gut. Also nur
nicht. Hättest du eigentlich Steuerberater werden müssen, nicht? Da ist auch immer, willst du in Zahlen der Vergangenheit.
Genau, ja. Und aber das ist natürlich, wir müssen halt schon ein bisschen offen sein. Und wir müssen uns auch neuen Technologien nicht verschließen. Da müssen wir lernen. Wir dürfen uns KI nicht verschließen. In deinem Bereich ja auch bei mir. Ne? Ich meine, vielleicht werde ich irgendwann auch ersetzt durch so einen Avatar, ja? der dann einfach irgendwelche Geschichten erzählt. Und da ja, diese neuen Technologien noch mehr mit offenen Armen zu akzeptieren und versuchen dadurch dann eigentlich Produktivitätsgewinne zu schaffen.
Ja, ich bin ja, also du hast ja am Anfang gesagt, ich bin gerne optimistisch und positiv. Ich sehe ja wirklich, wenn wir, ich ziehe mal die deutsche Nationalmannschaft ran, die hat ja auch eine Transformation hingekriegt innerhalb weniger Monate letztes Jahr. Ja. Von einem, wir kommen, also gut, qualifiziert waren wir im eigenen Land, aber Vorrunde AD zu verlierst unglücklich im Viertelfinale gegen Spanien. Und hätte es genauso gut Europameister werden können. Ich glaube, das können wir hier in der Gesamtbevölkerung auch. Ja, also wenn wir ein bisschen den Egoismus zur Seite lassen und wieder einen Teamgedanken kreieren. Und das kann dann auch relativ schnell gehen und richtig Spaß machen.
Ja, wir kommen komplett einverstanden. Ich mache ja auch immer ein bisschen Funonomics. Also auch bei den Vorträgen zum Beispiel habe ich seit dem letzten Sommer immer ein Foto von Marc Cucurella in meinen Präsentationen. Ne? Der Mann mit der Locke und dem linken Arm was, glaube ich, linke Hand was. um einfach ein bisschen, ne, die Sache ein bisschen aufzulockern oder aufzuzeigen. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre auch die Stimmung viel besser in Deutschland. Die Parallelen, das ist schön, die Parallelen mit der Nationalmannschaft sind echt super, ja, weil nämlich auch, wenn es gibt so Wettbewerbsfähigkeitsranglisten, ja, für Volkswirtschaften. Und denk mal drüber nach, in welchem Jahr war dort die deutsche Volkswirtschaft da auf Nummer 1? 2014, ja. Also du kannst diese Rangliste zeigen, dann zeigst du die FIFA-Rangliste und das ist wirklich eine schöne Parallele. Danach 10 Jahre runtergerutscht, abgerutscht, ja, so wie beim Fußball, die auch ein bisschen viel Arroganz, wir schaffen das schon, ja, wenig über die Grenzen geschaut, wenig Innovation gemacht und dann irgendwie von einem Tiefpunkt zum nächsten gerutscht und dann hat man es irgendwie doch erster Versuch, man hat dann eigentlich den alten Chef einfach ausgetauscht. Der nächste, der war eigentlich genau der gleiche, ja, war nur ein bisschen jünger. Politik, ja. Der nächste Bundeskanzler war halt ein Mann, sollte aber eigentlich genau das fortsetzen, was die andere Bundeskanzlerin gemacht hat. So, und erst als man dann unter einem Nagelsmann war, also dann doch mal versucht hat, ja, gezwungenermaßen, weil es keine anderen gab, mal einen jüngeren, einen innovativeren Typ einzusetzen, hat sich die ganze Sache gedreht. Wirtschaft dreht sich nicht ganz so schnell wie Fußball, aber die Hoffnung ist da. Ja, ich würde mir halt ein bisschen mehr noch wünschen, dass es noch mehr Politiker gibt, die sich auch trauen, einfach mal die wahre Geschichte zu sagen. Ja, und einfach mal sagen, so, pass auf, hier ist irgendwie nicht, also erstens mal Antwort hier, wir haben in den letzten paar Jahren auch Fehler gemacht. So, die Sache sieht jetzt nicht so gut aus, aber ja, gut, wir schaffen, das dürfen wir nicht mehr sagen in Deutschland, aber wir krempeln jetzt einfach mal zusammen die Ärmel hoch und legen los.
Ja, das ist ja auch, es ist ja auch ganz viel gelungen, ganz viel Misskommunikation, aber auch gute Sachen. Und wenn wir uns mehr auf die guten konzentrieren, dann wird das schon. Ich wollte eigentlich noch viel mehr mit dir sprechen über Degrowth und Alternativen zum BIP als einziges Wachstums- und Wohlstandsmerkmal. Wir sind jetzt aber schon auf Rekordzeit für meine Podcast-Karriere. Und deswegen muss ich hier in meinem Rahmen bleiben, leider.
Du musst neu versuchen, Uli. Du musst offen sein für neue Sachen. Ne? Das
auch wir können auch einfach, Zeit. Komm, wir können auch einfach noch 10 Minuten über neue Erfolgskennzahlen in der Wirtschaft sprechen.
Ich denke, lass uns da ganz kurz, weil ich denke, dass wirklich auch ein gutes Thema ist, weil es natürlich auch immer wieder die Frage gibt, also jetzt haben wir in Deutschland jetzt diese Woche BIP-Zahlen gehabt, zweites Jahr hintereinander, dann ist die deutsche Wirtschaft leicht geschrumpft. Dann ist natürlich auch so, dass so Leute wie ich, ja, die auch in der Öffentlichkeit sind, so, wir müssen natürlich auch ein bisschen Schlagzeilen machen. Ich sage so, ja, Rezession, ne? So, wenn dann Leute Rezession, dann, oh Gott. Wir haben jetzt zweimal hintereinander ein kleines Minus gehabt. Das spüren natürlich viele noch gar nicht. Dann stellt sich mal die Frage, ist es überhaupt schlimm, wenn wir nicht mehr wachsen? Na, da kommst du nämlich zu Degrowth. Brauche ich überhaupt Wirtschaftswachstum? Was ist denn das? Ja, immer mehr, immer höher, immer weiter. Das brauche ich doch alles gar nicht. Da ist dann die Antwort des Volkswirtes. Also erstens die Antwort des Volkswirtes. Keine Ahnung, warum ich studiert habe. Es gibt ja nicht diese eine Volkswirtschaftslehre. Also es ist ja keine Wissenschaft. Es ist ja eine Sozialwissenschaft. Also es gibt auch nicht diese eine Wahrheit. Ganz wichtig. Aber in meiner volkswirtschaftlichen Welt brauche ich Wachstum. Warum? Weil ich, schönes Fachbegriff jetzt, intergenerationelle Versprechen gemacht habe, sprich Rente. Ja, ich muss diese ganzen, ob es nun die Sozialleistungen sind, aber auch vor allem die Rente, die muss irgendwo erwirtschaftet werden. Wenn ich das nicht mehr erwirtschaften kann, weil meine Wirtschaft immer schrumpft, weil natürlich auch ein Schrumpfen der Wirtschaft oder selbst bei einer bei Nullwachstum. Und das natürlich doch bedeutet, dass dann irgendwo das eine oder andere Unternehmen nicht mehr überlebt. Ja? Dann bin ich nicht mehr in der Lage, um letztendlich in die nächste Generation zu finanzieren. So. Ich kann Degrowth haben oder Zero Growth, wenn ich, und dann schauen wir wieder nach Japan, wenn ich jedes Jahr immer meine Staatsverschuldung steigen lasse und irgendwie versuche, dann Transferzahlungen über Staatsknete zu machen. Ja? So, das ist eine Möglichkeit. Dann kann ich es mir leisten. Was ein anderer Punkt ist, ja, mit den alternativen Indikatoren, also da habe ich mehr Sympathie dafür, weil ein BIP ist natürlich auch nur eine Maßeinheit, die wird vor allem auch benutzt, weil es so schön ist, damit auch Länder zu vergleichen. Man ist ein Standard, international akzeptiert, mit Stärken und mit Schwächen. Ist okay. Wenn ich natürlich jetzt sage, also ganz ohne Wachstum geht es leider Gottes nicht. Gibt es noch mehr als Wachstum? Ja, gibt's schon. So, und dann kommt natürlich was dazu. Es gibt einen Happiness-Indikator, es gibt Nachhaltigkeitsindikatoren. Und da geht es natürlich schon darum, dass ich noch mehr messen kann als nur reines Wirtschaftswachstum. Und dass auch, sagen wir dann nochmal über Wohlstand, sich natürlich auch noch mehr darüber definiert als nur Wirtschaftswachstum. Weil dann gibt's natürlich doch, oder? Und da gibt es ja mittlerweile grüne Indikatoren. Und das Schlimme daran ist, wann feiern alle alternativen Indikatoren immer Hochkonjunktur? In Zeiten von Wirtschaftsschwäche. Ja? weil man dann, also auch wann legen dann Ministerien oder Regierungen wieder eine neue Werkgruppe auf, dass sie sich das mal anschauen sollen? Immer in wirtschaftlich schwachen Zeiten. Denke mal, man soll diese Konzepte nebeneinander fahren lassen, ja, um auch, ja, sozusagen, ja, wenn dann wieder zu schwarz gemalt wird, auch sagen, okay, natürlich gibt es auch noch andere Faktoren. Ne? Das ist ja, weil ich versuche, was natürlich ab und zu, ja, auch Leute, die jetzt Nachrichten schauen, natürlich viel muss vereinfacht werden, auch in der Berichterstattung. Dass ich, ja, ich sage, was wir jetzt haben an Stagnation, ist nicht gut, ist vor allem nicht gut, weil es deutlich die Folge ist von einem Herunterwirtschaften unserer Volkswirtschaft. Ja? Und dann können wir eigentlich noch glücklich sein, dass wir kaum Anstieg der Arbeitslosigkeit haben. So, und dann aber daneben dann auch andere Indikatoren zu zeigen, ja, worauf ich auch steuern kann. Ja, ob das dann Lebenserwartung steigen, ob das ist wie der Klimaschutz. All solche Geschichten spielen auch eine Rolle. Nur es sollte halt nicht ein Entweder-Oder sein, sondern ein Zusammenspiel von den Indikatoren.
Genau, da bin ich voll und ganz bei dir, dass ich glaube, dass Erweitern der Messskala durchaus sinnvoll ist, weil ein einzelner Indikator ist nie der Weisheit letzter Schluss. Und wenn man die anderen beobachtet, wie seelisches Wohlbefinden oder Natur, was auch immer, Nachhaltigkeitsdinge, fangen zu üben, diese Bereiche zu messen, je nachdem, wie ernst das wird in der nächsten Zeit. Und dann besser darauf zu reagieren.
Ja, ganz genau. Einverstanden.
Cool, jetzt haben wir die 30 Minuten erreicht, lieber
Carsten. Ja, siehst du, sehr gut. Rekordfolge.
Ein Traum, herzlichen Glückwunsch. Das zählt ja voll auf unsere Leistungssportvergangenheit. Ja. Wieder ein Rekord. Ich danke dir, dass du zu dieser späten Stunde dir noch die Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen über die Welt und die Wirtschaft zu sprechen. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank.
Gern geschehen, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Wenn euch unsere Gespräche gefallen haben, hört gern wieder rein. Uns gibt's immer montags früh mit einer neuen Folge. So als guten Start in die Woche. Neu ist gut. Und wer uns kennenlernen möchte, Anmerkungen und Ideen hat, schreibt uns gern. Alles Gute.